Ja, ich denke, dann kann ich auch anfangen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zu dem Vortrag Datengewinnung und Verarbeitung, den ich zusammen mit Herrn Hedmeier, der hier vorne sitzt, ausgearbeitet habe. Alle die, die gekommen sind und jetzt erwarten, dass wir des Rätsels Lösung haben, die sind natürlich hier fehl am Platze, weil wir haben sie natürlich nicht. Ne? Wir haben eingangs gehört heute früh, dass sehr, sehr viele Daten fehlen und dieses weiß man nicht und jenes weiß man nicht. Aber jeder, der mal wissenschaftlich gearbeitet hat und vielleicht promoviert hat, weiß auch, dass am Ende einer empirischen Arbeit dann immer steht, ich habe jetzt diese und jene Erkenntnisse, aber ganz viele Fragestellungen sind offen geblieben und es bedarf weiterer Forschung, um diese Fragestellungen zu klären. Und ich denke, so wird es auch mit der weiteren Datenerschließung im Bereich der Bildungsberichterstattung sein, dass immer, je mehr Daten wir dann haben und je mehr man weiß, umso mehr Fragen kommen natürlich dann auch wieder. Ja, der Vortrag gliedert sich in 6 Teile, aber nicht erschrecken darüber. Einige generelle Vorüberlegungen, einige formale Voraussetzungen, die die Daten erfüllen sollten. Ich werde etwas über die Qualitätsaspekte erzählen, ein paar Problemlagen herausgreifen. Ein paar sind heute früh auch schon genannt worden, einige Beispiele anführen und das schließt alles mit einer Wunschliste, was sozusagen in näherer Zukunft realisiert werden könnte. Gut, ich fange mal mit den generellen Vorüberlegungen an. Gut, also das ist sozusagen das, was in der Einleitung ja auch des Bildungsberichts steht. Individuelle, wir wollen Daten über Bildung haben und die Effekte von Bildung. Es soll beschrieben werden, die Möglichkeiten, die durch Bildung eröffnet werden, hinsichtlich der individuellen Regulationsfähigkeit, Sicherstellung der Humanressourcen, gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit. Ich möchte an der Stelle doch mal eine Bemerkung machen, so als ehemalig empirisch forschende Person, dass natürlich bei dem Anspruch, der hier erhoben wird, insbesondere experimentell arbeitende Menschen natürlich schon mal scharf zusammenzucken würden und sagen, liebe Leute, das ist alles so komplex, seid ihr denn des Wahnsinns, das so abbilden zu wollen, dass man auch nicht nur Zusammenhänge aufzeigt, sondern eben auch zu kausalen Interpretationen hier vordringen kann. Gut, also diesen Vorwurf muss man sich natürlich immer bei solchem Ansatz gefallen lassen. Ungeachtet dessen kann man natürlich versuchen, mit Indikatoren, und das ist ja hier auch gemacht worden, abzubilden, was man eben abbilden kann, mit den ganz vielen Einschränkungen. Auch das ist heute früh gesagt worden. Es ist eben einfach nur nochmal die Feststellung, Pauschalisierungen in dem Bereich sind natürlich sehr riskant. Gut, was will man genau bearbeiten? Ja, das ist natürlich immer eine Vorgabe, die letztlich ja auch von den Auftraggebern kommt. Wie genau will man das wissen? Das ist die Frage, welche Fehlertoleranzen, mit welchen Fehlertoleranzen kann man leben? Insbesondere natürlich dann, wenn man Schätzmodelle bemühen muss, um Zahlen zusammenzukriegen. Also so ein Beispiel ist die Anzahl der Personen, die sich im Übergangssystem befinden. Hier hat man keine wirklich ganz genaue Datenbasis, hier sind Schätzungen vorgenommen worden. Wichtig ist an der Stelle natürlich, dass man darlegt, was man hier geschätzt hat. Ja, wie regionalisiert sollte das alles sein? Also hier würde ich schon mal den formalen Aspekt natürlich gerne hervorheben. Bildung ist Ländersache, also insofern müssen die Daten natürlich regionalisierbar sein auf Länderebene, wobei man natürlich immer im Kopf haben muss, dass sozusagen der nächste Schritt, eventuell steuernd in irgendwas einzugreifen, was ja nicht mehr Sinn der Bildungsberichterstattung ist, aber dann der Politik, natürlich, denke ich, häufig nicht mehr auf Länderebene allein funktionieren wird. Ja, und die Frage der Aktualität, auch das war eben angesprochen mit einer Erhebung, die dann nur alle 10 Jahre erfolgt, haben wir in der amtlichen Statistik ja auch viele Daten, insbesondere die Finanzdaten, die kommen eben einfach später und können nicht ganz aktuell sein. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, stellt also fest, es gibt nicht unerhebliche Lücken in dem System. Ich möchte aber hier auch nochmal darauf hinweisen, dass man natürlich immer den Aspekt der informationellen Selbstbestimmung bei der ganzen Frage, welche Daten brauchen wir denn noch und welche möchten wir erheben, berücksichtigen muss. Die Frage, kommt der Schüler Einzeldatensatz, war ja auch vor einem halben Jahr oder vielleicht etwas länger her durch die Presse gegangen und nicht ganz umsonst, nämlich die Frage, greift man hier in das Recht der informationellen Selbstbestimmung ein. Wenn man das tut, muss man das gut begründen. Und ist denn wirklich der Zweck so angelegt, dass das nötig ist an dieser Stelle? Einige andere Erhebungen haben diese Probleme nicht. Zum Beispiel, wenn HIS die Studierendenbefragung macht, da können natürlich die Studenten teilnehmen oder sie können nicht teilnehmen, dann habe ich natürlich jetzt wieder auswertungsseitig andere Probleme. Also insofern sieht man, das kommt nachher bei der Wunschliste nochmal hervor, dass natürlich eine Erweiterung des Datenkranzes mit vielen Akteuren hier abzustimmen ist. Die Belastung bei der Bereitstellung muss man berücksichtigen. Ich erinnere zum Beispiel an die Rückstellung des Schüler-Einzeldatensatzes im Land Berlin jetzt kürzlich verkündet, die ja meines Erachtens auch damit begründet war, dass eben die Belastung der Schulen nicht unerheblich ist durch solche Anforderungen. Das darf man auch nicht verkennen an der Stelle und letztlich natürlich die Kosten.
Formale Überlegung, da war ich jetzt stehen geblieben bei dem Punkt. Kontinuierliche Verfügbarkeit der Daten wäre da der erste Anstrich gewesen. Denke ich, muss sein, wenn ich kontinuierlich Bericht erstatten möchte. Da haben wir natürlich aktuell das Problem, dass eben Daten zwar kontinuierlich verfügbar sind, aber eben nicht in, Berichtsrhythmen, die teilweise akzeptabel sind. Also einige Daten sind dann eben älterer Natur. Also ich brauche wirklich deutschlandweit einheitliche Definitionen. Ein Beispiel, was ich auch noch unter den Beispielen dann hatte, ist die Erhebung zum Sprachstand. Hier haben wir, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube 8 verschiedene Verfahren, wenn es nicht mehr sind, in jedem Bundesland ein anderes ist, ist in jedem Bundesland wieder anders gesagt, zu welchem Zeitpunkt überhaupt die Daten erhoben werden. Hier habe ich natürlich ein Vergleichbarkeitsproblem. Gut, die Anschlussfähigkeit international ist klar. OECD-Daten waren ja auch schon eben angesprochen. Hier ist natürlich wirklich die Frage, oder anders nochmal, viele internationale Definitionen eignen sich nicht unbedingt, um das deutsche Bildungssystem dann auch darzustellen. Aber ich brauche natürlich einen Transformationsmechanismus. Ne? Also wie man mit Hochschulen relativ einfach weiß, ob man mit Verwaltungshochschulen oder ohne Verwaltungshochschulen berechnet, ist das auch für andere Merkmale noch erforderlich. Insbesondere wird ja dieses Jahr das erste Mal bei Education at a Glance, was ja im September erscheint, ausgerechnet werden, was individuelle und gesellschaftliche Ertragsraten aus Bildung sind. Das ist ja ein Merkmal, was in den anderen OECD-Berichten bisher immer gefehlt hat. Also es war 2000, glaube ich, das letzte Mal für Deutschland mit dabei. Dann hat es gefehlt. Es wurde, glaube ich, für 8 Länder, Herr Hittmeier, bin ich da richtig, die hatten das berechnet, diesmal wird Deutschland mit dabei sein. Mit dem großen Fragezeichen, wie ist das eigentlich ausgerechnet worden? Das ist natürlich etwas, was man wissen muss, weil ja völlig klar ist an der Stelle, dass das sofort nachgefragt werden wird. So, und dann das Thema Migration, ist ja auch schon angesprochen worden, werde ich im Beispiel nachher auch noch detaillierter darauf eingehen, ist ein wichtiges Thema für Deutschland, wird auch weiter natürlich ein wichtiges Thema bleiben, aber der Migrationsbegriff wird sich verändern. Ursprünglich war es ja mal mit Staatsangehörigkeit sozusagen erledigt, wir hatten heute früh auch schon vorhin gesehen, da war dann die Kategorie Ausländer aufgeführt. Da wissen wir ja inzwischen, dass Ausländer ungefähr nur die Hälfte der Personen ausmacht, die insgesamt Migrationshintergrund haben. Und dieser Begriff, da wird sich die Definition kontinuierlich verändern müssen. Wie viele Generationen beziehe ich noch mit ein, wenn ich von Migrationshintergrund spreche, etc. Und sowas ist natürlich auch in der Bildungsberichterstattung nachzuvollziehen. So, der letzte Punkt ist Repräsentativität des Ganzen. Gut, Frage ist natürlich immer abhängig von der Fragestellung. Und wieder hier aus Ländersicht mit ist natürlich die Forderung, es muss ausreichende regionale, aber auch soziodemografische Detailliertheit möglich sein. Es gibt auch Ergebnisse, die wir im nationalen Bildungsbericht haben, wo dann ich zwar Ergebnisse für Länder noch habe, aber eine weitere Aufteilung, beispielsweise dann für Berlin hinsichtlich Bezirke, oder hinsichtlich von Kreisen dann nicht mehr möglich ist. Das ist natürlich, wenn ich jetzt wieder den Anschluss haben möchte, nationaler Bildungsbericht und regionale Berichte auch nicht hinreichend. Gut, Problemstichprobe Totalerhebung ist eben schon angesprochen worden anhand der Frage Schüler-Einzeldaten, wie macht man das denn nun eigentlich? Auch das ist bei sozusagen der weiteren Datengewinnung immer im Auge zu behalten. Auch bei dem besagten Bildungspanel ist es natürlich die Frage, wenn wir das haben, in welcher regionalen Differenziertheit kriege ich da dann noch Aussagen, außer natürlich für Deutschland insgesamt.
So, Qualität, Nützlichkeit, Zweck der Beschreibung. Was will ich erreichen? Steuerung, Modellierung, denke ich, muss ich nicht weiter darauf eingehen, da wir jetzt ja zeitlich ein bisschen in Druck geraten sind. Wichtig ist natürlich, standardisierte Verfahren für die Erhebung, schon für die Erhebung der Daten natürlich einzusetzen. Dass ich das hier erwähne, hat auch einen Hintergrund, denn das ist leider nicht immer der Fall. Und dann weiß man natürlich wenig über Qualität von Daten wirklich auszusagen, wenn dieses nicht mit standardisierten Verfahren erfolgte. Ebenso Verarbeitung, Analyse und ganz wichtig immer wieder Offenlegung, was hier getan wurde. Das ist, denke ich, in der Wissenschaft im Allgemeinen gang und gäbe, aber manchmal muss man halt sehr kämpfen, um zu erkennen, was ist hier eigentlich mit was verrechnet worden. Und das, denke ich, ist für Nutzer auch nicht sehr komfortabel. Gut, Abdeckung des gesamten Bildungsgeschehens. Hier ist natürlich gerade, wie heute früh auch angesprochen, ich kann da nur immer wieder Bezug drauf nehmen, der ganze Bereich der Weiterbildung, alles das, was eigentlich passiert, wenn ich die Universität verlassen habe oder mit der Lehre fertig bin, datenmäßig nicht wirklich gut abgedeckt. Wie es ja auch insgesamt ein Problem ist, dass eigentlich diese ganzen Segmente der Bildung, sei es frühkindliche Schule, Weiterbildung und Universität, noch eigentlich viel zu sehr nebeneinander stehen, als ich eben Verbindungen zwischen diesen ganzen Daten, die ich da habe, ziehen kann. Und das ist eigentlich ja das, was ich brauche, insbesondere dann, wenn es eben nicht nur diese klassischen Karrieren sind, die da heißen, eben Schule und Abi gemacht und studiert und drin in den Beruf und fertig, sondern eben jetzt viel mehr Varianten auftreten. Gut, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, denke ich, ist immer wichtig hier einzufordern. Und ich denke, man muss bei Qualität auch etwas sagen zur Stellung der Datenproduzenten und Akteure. Die Unabhängigkeit ist ja auch bereits angesprochen worden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier zu berücksichtigen ist, dass eben letztlich, sagen wir mal, bestellte Gutachten natürlich nicht irgendwie das Mittel der Wahl sein könnten an der Stelle, also schon sozusagen die Themen vorgegeben, aber nicht die Ergebnisse. Und hinsichtlich der Datenproduzenten muss man natürlich, sagen wir mal, denke ich, auch differenzieren. Also die amtliche Statistik hebt ja sozusagen dieses immer hervor, hier unabhängig zu sein. Es sind aber auch Daten anderer Datenproduzenten eingeflossen. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der einfach zu berücksichtigen ist, ne, und transparent zu machen ist. So, und das ist sozusagen die Folie, die eigentlich in der Schlussfolgerung sagen sollte, wir brauchen Einzeldaten und brauchen Paneldaten, weil ich eben schon sowas wie Profile erstellen möchte. Der Fisch stellt sozusagen das große Aggregat von einem Bildungsthema dar, das also ein bisschen nach unten schwimmt, hat jetzt nichts Negatives zu sagen, sondern unten sind die Weidegründe, die besonders wertvoll sind. Jetzt muss ich doch mal hier sozusagen händisch eingreifen, um Ihnen zu zeigen, wenigstens wie der Fisch ausgesehen hat. Hinter diesem Aggregatfisch verbergen sich nämlich eine Vielzahl von Einzelfischen, die sozusagen jetzt das Symbol dafür sind, dass Einzeldaten erforderlich sind, weil natürlich, sagen wir mal, die Richtung schon im Prinzip die richtige sein kann und viele natürlich auch in die Richtung sich bewegen, aber uns natürlich auch interessieren im Rahmen der Berichterstattung eben die, die dieses genau nicht tun. Ja, das ist ja sozusagen, Bildung soll für alle da sein und jeder soll dort seine Chancen verwirklichen können und das erkennt man eben in so großen Aggregaten dann an vielen Stellen nicht. So, das sieht man jetzt gar nicht mehr, der Fisch ist geklaut von dem Kollegen Wagner von der Uni Lüneburg. So, Problemlagen. Aktualität, fehlende Datenbasis für aktuelle Fragestellungen, ein Zielkonflikt. Ich hatte ja vorhin das schon mal mit der informationellen Selbstbestimmung angesprochen. Es gibt auch eine weitere Regel, die da heißt, keine Vorratsdatenspeicherung. Wenn man Daten erhebt und speichert, muss der Zweck angegeben werden. Jetzt wissen wir auch, dass viele aktuelle Fragestellungen auf einmal sozusagen auftauchen und logischerweise habe ich dann auf einmal natürlich keine Antwort auf diese Fragestellung, weil ich hätte ja sonst die Daten schon vorher erheben müssen, die ich zur Beantwortung aller möglichen detaillierten Fragestellungen gebrauchen kann. Also das liegt in der Sache an sich, dass das so nicht funktionieren kann, jedenfalls nicht auf Knopfdruck. Klar ist natürlich auch, dass man den Datenkranz eben definieren muss, den man braucht, um insgesamt das System steuern zu können. Und dann ist das natürlich auch kein Begründungsproblem. Finanzdaten auch schon angesprochen. ein sozusagen systemimmanentes Problem. Da weiß ja jeder selber, wie das mit der Einkommensteuerkarte ist und wann die zurück sind und die Erklärung alle fertig sind. Also, dass Finanzdaten immer ein Problem sind und immer spät kommen werden, solange das System so aufgestellt ist, wie es in Deutschland ist, dürfte nicht wirklich überraschen. Fehlende Daten, Individualdaten sind angesprochen für Schule. Hochschule haben wir sehr teilweise Berufsbildung. Die Einrichtungen der Weiterbildung sind auch ein weiterer Problemfall, jedenfalls aus der Sicht der amtlichen Statistik. Davon denke ich, Herr Hickmeier, noch was zu sagen. Nonformale und informelle Bildungs- und Lernprozesse abzubilden, was ja auch immer ein Wunsch ist, ist so gut wie nicht möglich, muss man schlicht konstatieren. Die Frage wird sein, wie in der Zukunft die Bereitstellung von Daten, also auch schon der bestehenden und eben der, die jetzt nun nach unserer Ansicht noch zu ergänzen werden, erfolgt. Es gibt ja im Rahmen der amtlichen Statistik solchen Trend, dass man sagt, man will an vielen Stellen keine Primärerhebung mehr machen. Das heißt also eben nicht mehr mit dem Fragebogen losgehen oder den verschicken an die Firmen, sondern immer mehr Verwaltungsdaten nutzen, was ja in der Sache eine gute Idee ist. Man hat keine Belastung bei den Auskunftsgebenden, keine zusätzliche Belastung. Ich wollte nur mal sensibilisieren für das Problem, denn jetzt nicht im Rahmen der Bildungsdaten, aber im Rahmen von anderen Daten ist die Verwaltungsdatenverwendung ein nicht unerhebliches Qualitätsproblem. Also hier sollte man, denke ich, nicht zu große Hoffnungen reinsetzen. Jedenfalls, solange das System so organisiert ist, wie es organisiert ist, erscheint uns das keine unmittelbare Perspektive jetzt zur Verbesserung der Datenlage. So, jetzt kommen zwei Beispiele und dann bin ich auch schon mal im Schluss verloren. Sprachstandsförderung ist gut, eine Bezeichnung, ist auch relativ klar, was sich dahinter verbirgt. Also die Frage, muss der Sprachstand gefördert werden, bevor die Kinder eingeschult werden, ja oder nein? Was wir eben haben, sind unterschiedliche Erhebungsverfahren, auch nicht standardisiert. Also hier nochmal der Überblick aus dem Bildungsbericht. Also man sieht, man hat die Spanne, man fängt bei 3 Jahren an bis zu 5 bis 6 Jahre. Also praktisch im Moment der Einschulung wird dann ein Förderbedarf festgestellt. Es ist eine Vielzahl von Verfahren hier. Und es gibt sogar in einem Fall die Tendenz, eben standardisiertes Verfahren hier wieder abzuschaffen und an der Stelle die Bewertung durch die Erzieherin in den Kindertageseinrichtungen alleine vorzunehmen, was natürlich keine wirklich glückliche Entwicklung ist. Aber hier eben wirklich die Vergleichbarkeit aus vielfältigen Gründen völlig in Frage gestellt ist. Gut, also das kann man aus unserer Sicht konstatieren, wir sind nicht diejenigen, die dieses Problem irgendwie lösen können an der Stelle. Das zweite Beispiel, Migrationshintergrund, eben auch erwähnt, ist sicherlich ein Merkmal, was sich über die Zeit verändern wird. Wo haben wir es denn? Wir haben es jetzt im aktuellen Bildungsbericht in der Sozialerhebung Deutsches Studentenwerk HIS drin, wo ich leider keine regionalisierten Ergebnisse rauskriege. Ne? Das ist auch wieder solch Punkt, dass man gerade in diesem Bereich Hochschule regionalisiert nicht wirklich viel weiß, wobei man aber regional Einfluss nehmen könnte. Ne? Also insgesamt ist es natürlich mit so einem Hochschulsystem und der Frage, wie sehen die Übergänge nachher in Arbeit aus, da ist die Frage, ob man das regional noch sinnvoll analysieren kann. Aber im Hinblick auf Einflussnahme wäre das schon interessant. Hier haben wir im Rahmen der Sozialerhebung nur eigene Migrationserfahrung. Ne? Also wenn ich Daten daraus nehme und über Migrationshintergrund spreche, heißt das nur wirklich eigene Migrationserfahrung. Das heißt, ich bin Ausländer gewesen und habe meine Staatsangehörigkeit gewechselt, dann falle ich da rein, oder ich bin sowieso Ausländer, dann bin ich in dem Sinne eine Person mit Migrationserfahrung. So, Bewerberbefragung der BA, habe ich auch die Situation, nur die eigene Migrationserfahrung, also nicht die über Eltern vererbt wird, spielt hier eine Rolle. So, dann habe ich natürlich an vielen Stellen im Bildungsbericht den Mikrozensus genutzt, der als Datenquelle sehr wertvoll ist, eben weil ich so viele soziodemografische Merkmale habe. Hier habe ich die Situation, dass ich neben der eigenen Migrationserfahrung eben auch die Migrationserfahrung oder den Migrationshintergrund vermittelt über die Eltern dort abbilden kann. Also die Frage, beide Eltern sind Ausländer, das Kind wurde in Deutschland geboren, es trifft die Optionsregelung zu, es kann, ist also formal deutsch und kann sich dann später mal entscheiden, hat aber den Migrationshintergrund über entweder ein oder zwei Elternteile. Das ist eben was, was ich in der Sozialerhebung schlicht nicht habe. Und ich habe regional, also jetzt hier nicht genutzt für den Bildungsbericht, aber mal vom Prinzip her, auch noch die Datenquelle Einwohnerregister. In der Perspektive schon was, wo man sagen kann, wenn es mal ein zentrales Einwohnerregister gibt, was ja in der Planung ist, ist das auch noch eine Quelle, wo ich Migrationshintergrund, allerdings mit aus anderen Merkmalen dann konstruiert, als ich es im Mikrozensus habe, aber mit einem einseitigen oder zweiseitigen Migrationshintergrund ermitteln kann. Also das ist sozusagen die Situation, Migrationshintergrund ist nicht gleich Migrationshintergrund, was ja auch im Bildungsbericht selber dann gekennzeichnet ist, aber natürlich sozusagen die Beobachtung dieser Gruppe, die ja keine homogene ist, dann insgesamt schwierig macht. So, dann habe ich im Bildungsbericht noch Kinder- und Jugendhilfestatistik, hätte in vielen Fällen die Einschulungsuntersuchungen in einigen Ländern auch in der Schulstatistik noch sowas wie ein Merkmal nicht deutsche Herkunftssprache. Ja, das wäre ja auch was für den Kerndatensatz gewesen. Hier in Berlin beispielsweise in der Schulstatistik ist es schon lange mit verankert. Da habe ich das also. Ein weiteres, denke ich, gerade für die Bildung, ja ganz entscheidendes Merkmal, die Frage, inwieweit bin ich in der Lage, mich zu integrieren in die Bildungsprozesse in dem Land, in dem ich lebe. Gut, wäre ein möglicher Vorschlag beispielsweise, diese nicht-deutsche Herkunftssprache in den Mikrozensus mit zu integrieren, als ein Merkmal mit dem ganz großen Vorteil, dass ich ja eben da die ganze Vielfalt anderer soziodemografischer Merkmale noch hätte, wäre sicherlich qualitativ eine große Verbesserung. So, und dann kommt jetzt ein Beispiel nochmal zum Migrationshintergrund aus Berlin jetzt im Speziellen. Tiefe regionale Auswertungen sind mit dem Mikrozensus jetzt wieder nicht möglich, an vielen Stellen. Ne? Das hängt immer davon ab, die Stichprobe ist ja relativ klein. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Nordrhein-Westfalen noch geht. In Berlin kann ich eben für Berlin was sagen, auf Bezirksebene wird es schon schwierig. Und Alters, wenn in dem Moment, wo ich spezielle Altersgruppen auswähle, geht es schon gleich gar nicht mehr. So, also wäre das Einwohnerregister ist natürlich durchaus dann eine attraktive Quelle an der Stelle, weil ich ja da sozusagen die Totalerhebung habe und natürlich sogar noch Adressscharfes habe und dann natürlich schön regional auswerten könnte. Man sieht es hier in Berlin, ich kriege aus diesen Quellen durchaus ziemlich unterschiedliche Werte, also das ist dann das weitere Problem, mit dem man hier zu kämpfen hat, was ich hier anhand dieser Tabelle dann mal aufzeigen möchte, abgesehen davon, dass beim Migrationshintergrund auch noch zu beachten ist, dass es deutschlandweit unterschiedliche Konzepte gibt. Nämlich der deutsche Migrationsbeauftragte sagt, der einseitige Migrationshintergrund, also ein Elternteil ist beispielsweise Ausländer, um das zu vereinfachen, reicht schon aus, um eine Person zu charakterisieren mit einem Migrationshintergrund. Also das Kind hat dann einen Migrationshintergrund. Der Berliner Migrationsbeauftragte sagt beispielsweise, nee, es muss ein beidseitiger Hintergrund sein. So, also auch da wieder eine Frage, wie homogenisiert sind diese Konzepte eigentlich, wenn man nachher anfängt, hier Länderdaten zu vergleichen. So, und für Berlin haben wir uns das dann eben mal angeschaut, wie das eigentlich aussieht. Also wie gesagt, die Methode, Mikrozensus oder Einwohnerregister, mir ist klar, das geht jetzt nicht in allen Bundesländern, es geht eben hier, weil ich hier ein zentrales Einwohnerregister habe und man die Chance hier mal nutzt, also einseitige Methode oder beidseitige Methode. Und man sieht hier schon, es fängt schon mit den Ausländern an, schon da ist man sich nicht einig, wie viel es denn nun wirklich sind. Das liegt sicherlich daran, dass eben wer ausgewandert ist, wieder zurückgezogen ist, sich nicht abgemeldet hat, das kennen wir. Und dann habe ich eben die eigene Erfahrung, kann ich hier nochmal ermitteln. Also jemand ist deutsch und hat eine eigene Migrationserfahrung, zugewandert, Einbürgerung, Optionsregelung. Ich habe einen beidseitigen Hintergrund, beide Elternteile kommen aus dem Ausland beispielsweise oder sind zugewandert und den einseitigen Hintergrund. Und wenn man das jetzt nur mal sieht, das soll nur mal einen Eindruck vermitteln, dass ich hier schon nicht erhebliche Unterschiede habe, wenn ich das natürlich jetzt regional wiederverwende für die Auswertung und auf Bezirke runtergehe, kriege ich da Differenzen zu dem, was ich aus anderen Datenquellen habe.
Gut, aber auch das ist jetzt wieder ein Problem, was dann eben, je nachdem, auf welche Analyseebene ich mich begebe, zum Problem wird oder nicht. Ne? Also bei deutschlandweiter Betrachtung würde ich dann sagen, gut, dann nehme ich die Datenquelle Mikrozensus. Ich sollte nur mal sensibilisieren dafür, dass man eben auch bei dieser einen Quelle nicht wirklich weiß, also hier habe ich eine Fehlertoleranz einfach drin. Ne? Das ist die wichtige Aussage an der Stelle, wobei eben auch das Einwohnerregister nicht die Wahrheit abbildet. Gut, zur Verbesserung der Datenlage, das ist jetzt der letzte Punkt. Sozusagen ein einfacher Vorschlag ist ja, dass das, was jetzt im Rahmen der Berichterstattung aufgefallen ist, dass man versucht, an bestehende Erhebungen diese eben zu erweitern, um Merkmale, eventuell um diese Erhebungsrhythmen, die drin sind, und eben um weitere Merkmale hier einfach zu ergänzen. Also für Mikrozensus nicht deutsche Herkunftssprache wäre ein Vorschlag, dann aber auch vielleicht differenziert zu erheben, welche Schulart wird hier eigentlich besucht, die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium, das ist ja auch etwas, was hier schlicht fehlt und schon mal weiterhelfen würde. Die beruflichen Bildungsprogramme sind ja auch schon ein Thema vorhin gewesen, insbesondere auch eine große Vielfalt hinsichtlich der Programme des Übergangssystems. Hier gab es ja parallel zu der nationalen Bildungsberichterstattung zusätzlich Indikatoren, ein Projekt, was genau sich darum gekümmert hat, wie sind eigentlich die Bildungsprogramme der beruflichen Bildung eingeordnet nach ISKIT und ist das eigentlich so, wie es im Moment besteht, konsistent? Da wird Ende des Jahres ein Bericht fertig sein, der darüber berichtet, wie das sozusagen für jedes Bundesland aussieht und deutschlandweit damit aussieht. Und davon erhoffen wir uns doch zumindest eine qualitative Verbesserung, was die Einsortierung dieser Programme anbetrifft. So, weitere neue Daten, Individualdatensätze. Tut mir leid, da immer wieder auf rumhacken zu müssen, aber ich denke, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, was ja nicht nur jetzt die Schülerdatensätze betraf, sondern auch die Lehrer und die Unterrichtsangebote. Das wäre natürlich ein großer Fortschritt. Inwieweit das noch realistisch ist, kann ich nicht einschätzen bei der ganzen Streiterei, die darum entstanden ist. Einige Bundesländer haben dieses ja durchaus auch schon umgesetzt, wo im Verwaltungsdatenbereich dann auch schon Daten vorliegen. Da wäre dann die Frage, inwieweit das zumindest für regionale Berichterstattung nutzbar ist. Interessant wäre es natürlich eben auch, die quantitativen Profile mit quantifizierten qualitativen, sprich PISA und was man alles hat, in Verbindung zu bringen, noch mehr in Verbindung zu bringen. Ja, die Erfassung privater Bildungseinrichtungen, das ist auch noch ein Problemfall hier, über die weiß man auch relativ wenig. Nun ist es ja auch so, dass im Hochschulbereich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, 3% der Hochschulen, der Studierenden, glaube ich, an privaten Hochschulen sind, also es ist auch noch nicht die große Menge. Ungeachtet dessen ist es natürlich einfach im Sinne der Vollständigkeit interessant und auch interessant, was aus diesen Personen dann wird. Die Trägerstatistik zur Weiterbildung und gut, die Volkszählung 2011, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, wo man gerne das eine oder andere Merkmal verortet gehabt hätte, da man ja nicht unerheblich viel Aufwand, obwohl es nur eine registergestützte Zählung ist, dort betreibt, was aber perspektivisch eher nicht danach aussieht, als ob sehr viel über das Standardrahmenprogramm, was von der EU vorgegeben ist, passieren wird. Ja, damit bin ich dann glücklich zum Ende gekommen, ohne weitere technische Ausfälle. Und jetzt steht der Hebmeier. Nein, stehen wir beide natürlich gerne für Fragen zur Verfügung.